Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. In vergangenen Predigten bin ich auf einen militärischen kommenden Führer eingegangen, der das Tier genannt wird. Auch auf die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat und das System in wirtschaftlicher Hinsicht, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Heute möchte ich mich hauptsächlich auf eine weitere sehr wichtige Persönlichkeit konzentrieren, und zwar eine Persönlichkeit, die ein religiöses Oberhaupt darstellt. Das Oberhaupt einer religiösen Organisation, eines religiösen Systems. Und diese Persönlichkeit wird in der Bibel, im Buch der Offenbarung, mit dem falschen Propheten beschrieben. Ich möchte also heute auf den falschen Propheten einmal näher eingehen, auch andere Stellen Ihnen zeigen, die über diese Persönlichkeit spricht, damit wir eine Vorstellung haben über das, was kommen wird, nicht nur im Hinblick auf das Tier, diese militärische Persönlichkeit, sondern auch auf diesen falschen Propheten und auf das System, dem beide vorstehen werden. So finden wir zunächst einmal eine interessante Stelle im Buch der Offenbarung im 16. Kapitel in den Versen 13 und 14. Eine Stelle, die sehr wichtig zu verstehen ist, weil sie sehr leicht missverstanden werden kann. Da heißt es in Offenbarung 16 und in Vers 13: Ich sah aus dem Rachen des Drachen, und der Drache wird an anderen Stellen als Satan der Teufel beschrieben, und aus dem Rachen des Tieres, dieser militärischen Persönlichkeit, und aus dem Munde des falschen Propheten, drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Mit anderen Worten, wir sehen hier, dass also scheinbar der falsche Prophet und das Tier dämonisch besessen sein werden, und einige dieser Dämonen, möglicherweise sind sie von mehreren Dämonen besessen, aber einige dieser Dämonen werden ausgehen aus dem Mund, aus dem Rachen des Tieres, aus dem Mund, aus dem Rachen des falschen Propheten. Und was werden sie tun? Vers 14. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also diese Zeichen, die hier erwähnt werden, stehen im Zusammenhang mit der Überzeugung, die vermittelt werden soll, dass man sich jetzt in den Nahen Osten begeben muss, sich dort versammeln muss, um dann gegen Jesus Christus zu kämpfen. Wie es heißt, am Tag Gottes zum Kampf, am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Denn wir lesen in Vers 16, es heißt hier, und er versammelte sie besser, und sie versammelten sie, diese Dämonen, sie versammelten sie an einen Ort. Und der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Nun, dort wird keine Schlacht stattfinden, dort wird man sich versammeln und dann wird man gegen Jerusalem ziehen, wo nämlich Jesus Christus dann auf dem Ölberg stehen wird und alle Heiligen mit ihm, wie es heißt. Hoffentlich sind sie einer dieser Heiligen, die mit Christus auf dem Ölberg stehen werden, wenn er kommt. Und dann wird es diesen Kampf geben, der natürlich schnellstens beendet werden wird, und Christus wird alle diese Armeen, die gegen ihn ziehen, übernatürlich besiegen. Also es geht mir hier um diese Zeichen. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die von dem Tier spricht, dass es auch Zeichen tun wird. Aber letztendlich ist es nicht das Tier, es sind Dämonen, die aus dem Rachen des Tieres bereits herausgegangen sind, die dann solche Zeichen tun. Ansonsten geht es um den falschen Propheten, der immer und immer wieder als derjenige bezeichnet wird, der solche lügnerischen, teuflischen Zeichen vollführen wird. Da lesen wir in Offenbarung Kapitel 19 und in Vers 20. Offenbarung 19 und in Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte. Also er hatte jetzt Zeichen getan, zu welchem Zweck? Durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Und lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Christus wird sowohl das Tier als auch den falschen Propheten in einen feurigen Pfuhl werfen, zu Beginn seiner Herrschaft hier auf Erden. Und das wird noch einmal erwähnt in Offenbarung Kapitel 20 und in Vers 10. Und da heißt es, und der Teufel, der sie verführte, aber das geschieht jetzt zu Ende des Millenniums, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, oder es sollte heißen, gewesen waren. Die sind natürlich schon lange tot. Die sind verbrannt worden in diesem feurigen Pfuhl. Die wurden ursprünglich 1000 Jahre zuvor in diesen feurigen Pfuhl geworfen. Und es heißt hier, und sie werden gequält werden. Aber es geht nicht um das Tier und den falschen Propheten. Die sind schon lange tot. Es geht um den Teufel und seine Dämonen. Sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, das sind unsterbliche Geistwesen. Aber sie werden auf psychische Weise gequält werden, weil sie sehen werden, dass alles das, wofür sie gearbeitet haben, vernichtet werden wird. Andere Übersetzungen haben hier, der Teufel, der wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, um dort gequält zu werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wir sehen, auch hier wiederum geht es darum, dass der falsche Prophet derjenige ist, der die Menschen durch lügnerische Zeichen und Wunder verführt hat. In diesem Falle, um das Bild des Tieres anzubeten oder anzunehmen. Und wir sehen jetzt auch, dass dieser falsche Prophet Teil ist einer religiösen Macht. Einer religiösen Macht. Ich möchte sagen, der zukünftige Führer, das zukünftige Oberhaupt dieser religiösen Macht. Wir lesen Folgendes in Offenbarung Kapitel 13 und in Vers 11. Offenbarung 13 und Vers 11. Zunächst einmal wird in Kapitel 13 das, möchte ich sagen, militärische Tier beschrieben, die ehemalige römische Herrschaft, die 10-mal sich erneuern würde in Europa. Aber dann lesen wir in Offenbarung 13 und Vers 11, ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Und das hatte 2 Hörner, wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Nun, das Lamm, eine symbolische Darstellung für Jesus Christus, der Drache, wie wir gesehen haben, Satan, der Teufel. Dieses Tier, diese Organisation wird von sich vorgeben, Jesus Christus zu vertreten. Aber in Wirklichkeit wird es Lehren verkünden, die mit Christus nichts zu tun haben, sondern die teuflisch, satanisch motiviert sind. Und dann lesen wir in Vers 13. Und es tut große Zeichen, also jetzt dieses zweite Tier, diese religiöse Macht, aber wir hatten gesehen, durch wen hauptsächlich diese Zeichen hervorgerufen werden, und das ist eben der falsche Prophet. Es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fahren lässt, vor den Augen der Menschen, und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Schauen Sie, es geht hier um den falschen Propheten, es geht hier um diese Organisation, es geht hier nicht um das Tier. Das Tier tut hier eben gerade keine Zeichen. Und so heißt es hier, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das, besser wörtlich gesehen, der die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Ein Bild. Es kann sich hier um ein Abbild handeln in dem Sinne, dass diese Organisation sich politisch, hierarchisch dem Römischen Reich nähern wird. In anderen Worten, es wird so die gleiche Struktur haben, wie das Römische Reich hatte. Es kann eben auch sich um eine Statue handeln. Ein Bild, von dem wir auch noch sprechen werden. Nun, worum handelt es sich jetzt bei diesem zweiten Tier? Was ist diese religiöse Organisation, von der bereits mehrfach gesagt worden ist, dass sie zusammen mit dem falschen Propheten, mit dem Tier agieren wird? In Offenbarung Kapitel 17 lesen wir mehr über diese Organisation, angefangen in Vers 1. Offenbarung 17 und Vers 1. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Nun, zunächst einmal geht es um eine Frau, aber es geht um eine gefallene Frau, um eine Hure. In der Bibel wird vielfach die Frau mit der wahren Kirche Gottes identifiziert. Mit anderen Worten, die Hure wäre dann eine gefallene Kirche, die die Wahrheit abgelehnt hat. Und es heißt, dass durch den Wein ihrer Unzucht und ihrer Hurerei viele verführt wurden. Wein vielfach eine Bezeichnung für Lehren, religiöse Lehren. Sie können richtig sein, sie können falsch sein. Das heißt dann weiter in Vers 3, und er brachte mich im Geist in die Wüste. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Sehr wichtig, dies zu beachten, denn es geht hier um eine reiche Organisation. Hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräueln und die Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurer und aller Gräuel auf Erden. Wo es heißt, die Mutter der Hurer, schreibt die Lutherbibel 2009 besser, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. In Vers 6 heißt es dann, ich sah die Frau getrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Ja, was ist das jetzt für eine Organisation? Sie wird Babylon das Geheimnis genannt. Man könnte sagen, die interessante babylonische Mysterienreligion. Und sie wird auch so in dieser Weise in der Bibel beschrieben. Lesen wir weiter in Vers 9. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. 7 Berge oder 7 Hügel, wie es zum Beispiel die Gute Nachricht bringt und viele andere Übersetzungen auch. Nun, es geht nicht nur um 7 Hügel, auf denen die Frau sitzt, denn wir müssen auch wissen, um was es sich bei dieser Frau handelt. Und das lesen wir in Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Welche große Stadt ist auf 7 Hügeln erbaut? Welche große Stadt ist das Symbol einer religiösen Organisation? Nun, wir wissen alle, dass diese Stadt Rom ist. Und Kommentare sagen das uns auch ganz deutlich, die verschleiern das keineswegs. Nur verstehen Sie nicht, dass dies eine Prophezeiung ist für die Zukunft, für heute. Sie meinen auch, das bezog sich auf die Zeit vor 2000 Jahren, keineswegs. Es geht um die Jetztzeit. Und so wird Rom hier, diese religiöse Organisation, die Hure, die Mutter der Huren ist, mit anderen Worten, eine Mutterkirche, die Töchterkirchen hat, die sich zunächst einmal vielleicht in Rebellion von der Mutterkirche getrennt haben in der Vergangenheit, die aber wieder zusammenkommen, die alle zusammen sein werden. Da kommt die ökumenische Bewegung her. Und wehe denen, die nicht teilhaben an dieser ökumenischen Bewegung. Alles dies wird hier klar und deutlich beschrieben. Und sie hat die Herrschaft über die Könige auf Erden durch ihre falschen Lehren, die alle die Herrscher auf dieser Welt mehr oder weniger in einem gewissen Maße angenommen haben. Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 18, die Verse 23 und 24. Das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten und auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker, und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Also diese falsche Organisation, diese falsche religiöse Kirche war verantwortlich für die Tötung von vielen, vielen Menschen. Natürlich auch gerade der Heiligen, die sich dieser Organisation in keinster Weise unterstellt haben und auch in der Zukunft nicht unterstellen werden. Ich spreche von den wahren Heiligen. Im Buch Nahum wird ebenfalls auf diese Hure eingegangen. Nahum Kapitel 3 und Vers 4. Hier wird eine Bestrafung eines bestimmten Volkes beschrieben. Und es heißt dann in Vers 4, dass alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Es geht hier um eine religiöse Organisation, die schon seit langem besteht. Es geht hier um eine religiöse Organisation, die zunächst einmal dafür verantwortlich war, dass die ersten drei, die Wiederauferlebungen und Auferstehungen, Wiederherstellungen des alten Römischen Reiches, vernichtet wurden. Es geht um das sogenannte kleine Horn. Und da finden wir etwas über dieses kleine Horn, eine religiöse Macht in Daniel Kapitel 7, die Verse 25 bis 27. Daniel Kapitel 7 und Vers 25. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten, oder man kann auch übersetzen, aufreiben, in Panik versetzen, Stress bringen für sie, und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Nun, es geht hier um Gottes Gesetz über seine heiligen Feste, die Festzeiten. Es geht um den wöchentlichen Sabbat, es geht um die heiligen jährlichen Tage Gottes, die in der Bibel klar und deutlich beschrieben sind, im Alten sowohl als auch im Neuen Testament, und die von den wahren Heiligen, den wahren Christen, heute noch zu halten sind. Aber was hat das kleine Horn getan, diese religiöse Organisation? Sie hat diese Zeiten geändert. Sie hat den Sabbat abgeschafft, in den Sonntag verwandelt. Sie hat die heiligen Festtage Gottes, wie zum Beispiel das Labhüttenfest, den Versöhnungstag, das Posaunenfest, die Tage der ungesäuerten Brote, das wahre Pfingsten, und natürlich dann auch letztlich alle anderen Festzeiten Gottes abgeschafft und durch heidnische Festzeiten ersetzt, wie zum Beispiel Weihnachten, wie zum Beispiel Ostern, wie zum Beispiel das heidnische Pfingsten, das zwar den Namen hat, aber in keinster Weise das göttliche, biblische Pfingsten darstellt, und dann auch andere Festzeiten, wie zum Beispiel Halloween und wie sie alle heißen. Das hat dieses kleine Horn getan. Hat auch den Kalender verändert, wie wir wissen. Auf einmal ist jetzt der Sonntag der letzte Tag der Woche und nicht der erste Tag der Woche. Wir lesen weiter. Denn es geht mir jetzt auch darum zu zeigen, was der zeitliche Zusammenhang ist von allem. Das ist alles schon geschehen, aber es wird noch eine weitere großartige, in Anführungszeichen, großartige Entwicklung entstehen. Denn es heißt, sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das ist hier die Rede von den Heiligen. 3,5 Jahre werden hier beschrieben. Und was wird dann geschehen? Und danach wird das Gericht gehalten werden. Und dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Und was wird dann geschehen? Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Wir sehen den zeitlichen Zusammenhang. Wenn dies alles seinen Höhepunkt erreicht, geschieht das zur Zeit der großen Trübsal, die 3,5 Jahre dauert. Und dann wird Christus kommen, diese Reiche vernichten und wird das Reich Gottes auf Erden errichten. Und die Heiligen, die wahren Christen, werden im Reich Gottes sein, als unsterbliche Geistwesen, als unsterbliche Gottwesen. Und unter Christus herrschen, zunächst einmal auf dieser Erde für 1000 Jahre, für das Millennium. Aber wir sehen auch, dass dieses kleine Horn, diese religiöse Macht, ganz besonders durch den falschen Propheten, die Heiligen während der Zeit der großen Trübsal verfolgen wird. Dieser falsche Prophet wird deutlich auch an anderen Stellen beschrieben. Aber wir hatten jetzt bereits gesehen, dass diese Frau, diese Hure, die mit den Worten des Lammes spricht oder von sich vorgibt, das Lamm zu repräsentieren, aber in Wirklichkeit Lehren Satans verbreitet. Es handelt sich um eine sogenannte christliche Organisation. Es geht nicht um irgendwelche Mächte im Nahen Osten. Es geht nicht um andere Religionen, die mit dem Christentum gar nichts zusammenhängen, nichts damit zu tun haben. Es geht hier um eine sogenannte christliche Organisation, die von der Wahrheit abgefallen ist. Die gefallene Frau, die Hure. Und der Höhepunkt des Ganzen wird geschehen, wenn der falsche Prophet auftritt. Und er wird beschrieben in 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und angefangen Vers 1. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 1. Das ist wichtig jetzt zu begreifen, denn einige begreifen es eben gerade nicht. Und sie meinen, hier wird jetzt das Tier beschrieben. Und sie nennen ihn dann auch noch den Antichristen. Und das Wort Antichrist beschreibt nirgendwo das Tier. Das ist eine Interpretation. Es wird von dem Geist des Antichristen gesprochen. Johannes sagt, viele Antichristen sind bereits in der Welt, damals schon, als er den Johannesbrief schrieb. Das bedeutet, das sind Menschen, die gegen Christus sind. Aber das Tier ist natürlich in gewisser Weise auch wiederum der Höhepunkt dieser falschen Ideen. Das ist schon richtig. Aber ihn als Antichristen zu bezeichnen, wäre eigentlich gar nicht mal so richtig. Aber hier in 2. Thessaloniker Kapitel 2 geht es gar nicht um das Tier. Es geht hier um den falschen Propheten. Und fangen wir an, in Kapitel 2, angefangen Vers 1 zu lesen. Da heißt es, was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht, und nebenbei gesagt, lese ich heute hauptsächlich von der revidierten Lutherbibel 2017. Was also das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm oder Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, dass ihr nicht so schnell wanken werdet in eurem Sinne und dass ihr euch nicht erschrecken lasst, weder durch eine Weissagung, noch durch ein Wort, noch durch einen Brief, die von uns sein sollen, und behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. Oder stehe unmittelbar bevor, denn Paulus schrieb das ja vor fast 2000 Jahren. Er sagt hier in Vers 3, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen, zuvor, vor der Wiederkunft Christi. Es geht also hier tatsächlich um eine Prophezeiung für uns heute. Zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels muss offenbar werden. Er kann auch Mensch der Sünde oder Mensch der Gesetzlosigkeit oder Mensch der Ungerechtigkeit beschrieben werden, wie andere Übersetzungen das haben. Also dieser Mensch der Gesetzlosigkeit muss offenbar werden. Der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher. Wenn man Antichrist benutzen will, wäre das hier eine Beschreibung für den falschen Propheten. Aber wie gesagt, diese Bedeutung ist die, er ist der Widersacher, er lehnt sich gegen Gott auf. Er ist der Widersacher, der sich überhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Halten wir hier zunächst einmal ein. Es geht hier offensichtlich um einen buchstäblichen Tempel. Einige sagen, nein, das bezieht sich auf die Kirche. Die Kirche ist der Tempel Gottes. Sicherlich ist die Kirche der Tempel Gottes. Aber hier geht es nicht darum, dass sich der falsche Prophet in die Kirche Gottes setzt. Keineswegs. Aber er setzt sich in einen buchstäblichen Tempel, der noch gebaut werden wird, gebaut werden muss vor der Wiederkunft Christi. Und er wird behaupten, Gott zu sein. Nun, einige sagen, ja, das kann ja nicht sich um einen Tempel Gottes handeln, wenn er von Menschen gebaut ist und gebaut wird, die ja gar nicht Gott anbeten. Das ist eine falsche Idee. Schauen Sie, der erste Tempel durch Salomo gebaut wurde ja zerstört. Er wurde dann durch den zweiten Tempel erneuert unter Esra, Nehemia und Zerubbabel und so weiter. Aber er wurde dann zunächst einmal in sehr bescheidener Form erneuert. Die Menschen weinten, als sie ihn sahen, weil sie ihn verglichen mit dem ersten Tempel und seiner Herrlichkeit. Aber dann zur Zeit von Jesus Christus hatte Herodes, jemand, der in keinster Weise Gott angebetet hat, den Tempel verschönert und so herrlich dargestellt, dass die Jünger voller Ehrfurcht da standen und sagten, schau dir mal diesen Tempel an. Und Christus sagte, ja, aber kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Also er war dann sehr toll anzusehen sozusagen, aber er wird in der Bibel klar und deutlich als der Tempel Gottes bezeichnet, denn er war Gott gewidmet. Auch wenn Herodes damit gemischt hatte, der in keinster Weise ein Anbeter Gottes war. Also diese Idee, es kann sich nicht um einen wahren Tempel handeln, die ist verkehrt. Es muss hier ein wahrer Tempel sein, wie wir auch noch sehen werden. Also diese Persönlichkeit, dieser falsche Prophet, gibt von sich vor, Gott zu sein. Schauen Sie, das Tier tut das eben gerade nicht. Im Gegenteil, das Tier sieht in dem falschen Propheten seinen Gott, dem er huldigt. Schauen wir uns einmal eine Stelle in Daniel Kapitel 11 an. Daniel Kapitel 11, aber behalten Sie Ihren Finger in 2. Thessaloniker Kapitel 2, in Daniel 11, die Verse 38 und 39. Dagegen wird er, und es geht hier in der Tat jetzt um das Tier. Und das Tier wird in der Bibel auch mit dem König des Nordens beschrieben oder auch mit dem König Jareb, diesem Streiter, oder mit dem König von Assyrien, aber nicht dem damaligen König von Assyrien, sondern dem kommenden König von Assyrien. Also dieses Tier. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren, den Gott der Festungen. Es wird hier eine kriegerische Macht beschrieben. Einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben, ja, den gab es damals noch nicht, als seine Väter gelebt haben. Den wird er ehren mit Gold und Silber und Edelsteinen und Kostbarkeiten. Also eine Macht wird hier beschrieben, eine Persönlichkeit, die sehr reich sein würde. Und er wird mit einem fremden Gott gegen die starken Festungen vorgehen. Und denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen. Und dann wird in Vers 40 bereits dann von der Zeit des Endes gesprochen. Es geht hier also um eine Endzeitprophezeiung. Das Tier wird den Gott der Festungen ehren. Einen Gott, den die Väter nicht gekannt haben, weil der falsche Prophet, von dem hier die Rede ist, ja noch nicht existierte, als seine Väter lebten. Aber jetzt existiert er. Und das Tier wird ihn als seinen Gott mehr oder weniger anerkennen und zusammen mit ihm arbeiten und Krieg führen. Wenn man heute viel von Frieden liest und Frieden hört und dass wir Frieden halten sollen, das ist ja alles schön und gut, nur diese Organisation, die heute für Frieden eintritt, war und wird sehr wohl für Krieg verantwortlich sein, wie das die Bibel klar und deutlich sagt. Und der Tempel, der wird verunreinigt werden durch den falschen Propheten, der im Tempel sein wird, der von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und auch andere Aktivitäten werden dann in diesem Tempel stattfinden, die den Tempel verunreinigen. Das heißt, der Gräuel der Verwüstung wird an heiliger Stätte aufgerichtet. Nun, ein Vorläufer war Antiochos Epiphanes. Da wir im Buch Daniel sind, schauen wir uns Kapitel 8 an, die Verse 11 bis 12, und schauen wir an, was der getrieben hat. Daniel 8, die Verse 11 und 12. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg. Zunächst einmal werden die Juden in der Tat tägliche Opfer erbringen, in der Zukunft. Aber dieser Herrscher, auch hier wiederum, damals war es Antiochos, aber wenn man das auf die Jetztzeit überträgt, würde es das Tier sein, der nimmt das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Ja, in der Tat wird Jerusalem eingenommen werden durch die europäischen Soldaten, die europäischen Armeen. Und es wurde ein frevelhaftes Opfer an die Stelle des täglichen Opfers eingesetzt. Und das Horn, diesmal geht es hier um Antiochos Epiphanes, warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, das gelang ihm. Es geht hier also um die Tätigkeit von Antiochos Epiphanes, aber das ist nur ein Vorläufer. Denn was hat uns Christus gesagt über die Endzeit in Matthäus Kapitel 24? Und wir lesen Vers 15. Matthäus 24 und Vers 15. Und wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, an der heiligen Stätte, wo der Tempel ist, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, aber er bezieht sich hier jetzt auf die Zukunft. Was der Daniel geschrieben hat im Hinblick auf Antiochos Epiphanes, das war ja schon lange geschehen, aber es sollte nochmal in weitaus größerer Weise sich erfüllen. Und dann sollen die, die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen und so weiter und so fort. Vers 21. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein oder eine große Trübsal, wie es die Lutherbibel 2009 bringt. Das ist der zeitliche Zusammenhang hier, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgestellt werden wird. Eine Bedrängnis, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt an bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden oder auch kein Fleisch, wie die Elberfelder Bibel es bringt. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und wieder stelle ich die Frage, gehören sie zu den Auserwählten? Es wäre sehr wichtig, diese Frage in positiver Weise zu beantworten. Aber hier sehen wir klar und deutlich den zeitlichen Zusammenhang. Aber wie ich sagte, der Tempel wird nicht nur dadurch verwüstet werden, dass der Gräuel der Verwüstung dort aufgestellt wird und der Höhepunkt des Gräuels der Verwüstung ist natürlich der falsche Prophet, der sich in dem Tempel aufhalten wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein, sondern auch andere gewisse Tätigkeiten werden stattfinden. Gräuel, von denen im Buch Hesekiel geschrieben ist und sind. Hesekiel Kapitel 8. Lesen wir einmal die Verse 3 bis 6. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes und erhob mich ein Wind empor. Man kann auch sagen, ein Geist, das gleiche Wort im Hebräischen. Es geht hier um eine Vision, die er hatte. Zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem, schauen Sie, in göttlichen Gesichten. Der war nicht buchstäblich dort. Er sah das jetzt in einer Vision. Zu dem Eingang des inneren Tores, oder wie die Zürcher Bibel schreibt, zum inneren Vorhang, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Dort der Bild 2009, ein Götzenbild der Eifersucht. Wir hatten ja von einem Bild gehört, was aufgestellt werden würde durch Betreiben des falschen Propheten. Es heißt hier, und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und es heißt, er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand ein Bild, das für den Herrn ein Ärgernis war. Nördlich zum Tor des Altars, da wo man hineingeht. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es. Gräuelbild der Verwüstung, Teil dieses Gräuelbildes hier. Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut. Schauen Sie, das Haus Israel, eine Bezeichnung auf die Nachfahren des alten Hauses Israel, die sich heute in Amerika befinden, in England befinden, in anderen englischsprachigen Ländern befinden. Die haben irgendwie eine Rolle noch zu spielen im Hinblick auf diesen Tempel. Vielleicht werden sie daran teilhaben, ihn zu finanzieren. Und sie werden dann auch tätig sein dort in dem Tempel und Gräuel verüben, wie die Bibel es sieht. Denn wenn man Gesetzlosigkeit betreibt, wenn man sich gegen Gottes Gesetz stellt, auch was das Halten der Festtage angeht, ist das ein Gräuel in Gottes Augen. Und so lesen wir, aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Es heißt hier, große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Das ist nach wie vor sein Heiligtum. Aber Gott kann diese schrecklichen Dinge gar nicht mehr tolerieren, gar nicht mehr sehen. Er will sie gar nicht mehr sehen. Und da lesen wir weiter. In Vers 11. Es wird hier von den Götzen des Hauses Israel beschrieben. Und dann heißt es, davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Von den Ältesten oder den Vornehmen. Und dann wird dann etwas weiter gesagt von Jesaja, der Sohn Schaphans, der stand mitten unter ihnen. Und dann jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand. Und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. In welcher großen Organisation wird viel mit Weihrauch und Räucherwerk operiert? Lesen wir weiter. Und er sprach zu mir in Vers 12, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis? Ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes. Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Vers 14. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, dem Tempel, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Eine heidnische Gottheit, die aber angeblich gekreuzigt wurde zur Osterzeit, die dann angeblich wieder auferweckt wurde. Man könnte sagen, sie wurde an einem Karfreitag gekreuzigt, wurde an einem Sonntag wieder auferweckt. Und hier die Frauen, die beweinten jetzt diesen Tammuz, denn der war jetzt erstmal gestorben. Nebenbei gesagt, Christus ist in keinster Weise an einem Freitag gekreuzigt worden, ist aber nicht an einem Sonntag auferweckt worden. Er ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden, ins Grab gelegt worden, war 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab und ist am Samstagabend zu Sonnenuntergang auferweckt worden. Damit hat er das einzige Zeichen, das er den Pharisäern gab, dass er der Messias war, erfüllt. Aber hier eine Verdrehung wiederum, eine heidnische Verdrehung des wahren Jesus Christus. Paulus warnte davor, die Menschen würden kommen, würden einen anderen Jesus predigen. Und viele von euch, sagt er, die haben das akzeptiert, nehmen das gerne an. Aber die wahren Heiligen dürfen das nicht tun. Und so lesen wir weiter. Er sprach zu mir, Vers 15, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Was hier geschehen ist, ist ein Gräuel in Gottes Augen. Das Osterfest zu halten, ist ein Gräuel in Gottes Augen. weil es nichts mit dem wahren Jesus Christus zu tun hat. Absolut nichts. Was haben Ostereier, eierlegende Hasen, mit Jesus Christus zu tun? Abgesehen davon, dass man ihn zu einer falschen Zeit verehrt und heidnische Dinge annimmt und auf ihn überträgt. Und so lesen wir weiter. Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 24 Männer oder 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Zu Ostern werden Sonnenaufgangsversammlungen abgehalten. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das, ist es dem Hause Juda nicht genug. Also es geht hier auch um die modernen Juden, nicht nur um das Haus Israel. Diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalttat erfüllen und mich immer wieder reizen. Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase, eine weitere heidnische Symbolik hier. Darum will ich auch mit Grimm oder mit Zorn mit ihnen handeln. Und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Warum nicht nun? Weil sie ihren schändlichen Lebensweg nicht ändern. Aber schauen Sie, Gott wird mit diesen Dingen umgehen. Und sogar vor noch seiner Wiederkehr. Denn in Hesekiel Kapitel 9, da wird etwas Interessantes hier gesagt. Angefangen in Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels. Und er rief dem, der das leinene Gewand hatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und der Herr sprach zu ihm, gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Und zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte, geht ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und nicht verschonen. Erschlagt alte Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot, aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren, die würden beschützt werden von Gott. Fange aber an bei meinem Heiligtum, dem Tempel. Und sie fingen an bei den Ältesten. Wir hatten von den Ältesten gelesen, wie die den Tempel verunreinigt haben. Jetzt würden sie bestraft werden dafür, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen, macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Und er sagte dann in Vers 9, und er sprach zu mir, die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Schauen Sie, der Tempel wird verunreinigt, natürlich durch Getötete, die dort getötet werden, auch durch die Armeen, die kommen werden, um Jerusalem zu belagern, aber natürlich auch durch die anderen Gräuel, von denen wir gerade gelesen haben. Der Tempel wird ausgemessen werden. In Offenbarung Kapitel 11 lesen wir die Verse 1 und 2. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 1. Und auch das wird geschehen, wenn die große Trübsal beginnt. Da heißt es hier, und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich. Und mir wurde gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang, wiederum 3,5 Jahre. Zu dem Zeitpunkt werden die zwei Zeugen auftreten und die Wahrheit predigen. Er wird also gemessen. Eine Scheidung hätte stattfinden sollen zwischen den Heiligen und den Nichtheiligen, zwischen denen, die im Tempel dienen und denen, die im Tempel nicht dienen oder auf falsche Weise dienen. Aber das war nicht der Fall. Es war nicht der Fall. Es würde nicht der Fall sein. In Hesekiel Kapitel 42, da wird über den Tempel des Millenniums geschrieben. Wenn Christus zurückkommt, wird ja ein Tempel im Millennium existieren. Und ursprünglich werden da auch Opfer gegeben werden für eine gewisse Zeit. Aber einige sagen, ja, das ist dann ein total neuer Tempel. Keineswegs. Es ist der Tempel, von dem hier die Rede ist. Der wird verwüstet werden, der wird beschmutzt werden, der muss gesäubert werden. Dann wird diese Trennung erfolgen. In Ezechiel 42, angefangen in Vers 15, da lesen wir: Und als er den Tempel im Inneren ganz ausgemessen hatte, da führte er mich zum Osttor hinaus und maß den ganzen Umfang des Tempels. Vers 20. Nach allen vier Windrichtungen maß er, und es war eine Mauer ringsumher, 500 Ellen im Geviert, damit das Heilige von dem Unheiligen geschieden sei. Aber diese Scheidung fand eben nicht statt im Zeitpunkt vor der Wiederkunft Christi. In Ezechiel 43 lesen wir die Verse 5 bis 9. Und erhob mich ein Wind empor und brachte mich in den inneren Vorhof, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand, und er sprach zu mir: Du Menschenkind, das ist der Ort meines Thrones und die Stätte meiner Fußsohlen. Hier will ich für immer wohnen unter den Israeliten. Und das Haus Israel soll nicht mehr meinen heiligen Namen entweihen, weder sie noch ihre Könige durch ihren Götzendienst und durch die Leichen ihrer Könige, wenn sie sterben. Also zwei Komponenten werden hier angesprochen, von denen wir bereits gelesen haben. Aber das soll nicht mehr geschehen. Es geschah aber zuvor. Wiederum auch hier, das Haus Israel hat irgendeine Funktion noch zu erfüllen in dieser Beziehung. Denn sie haben, Vers 8, ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Pfosten neben meine Pfosten gesetzt, sodass nur eine Wand zwischen mir und ihnen war, und haben so meinen heiligen Namen entweiht durch die Gräuel, die sie taten. Darum habe auch ich sie in meinem Zorne vertilgt. Nun aber sollen sie ihren Götzendienst und die Leichen ihrer Könige weit von mir wegtun, und ich will für immer unter ihnen wohnen. Auch der Altar muss entsühnt werden, entsündigt werden, muss gereinigt werden. Sie lesen dies in Kapitel 43, zum Beispiel in Vers 20, wo es heißt: Damit sollst du ihn, also den Altar, entsündigen und Sühne für ihn schaffen. Auch in Vers 23, nachdem du den Altar entsündigt hast, und Vers 26, so sollen sie 7 Tage lang für den Altar Sühne schaffen und ihn reinigen und weihen. Warum? Wenn das ein total neuer Tempel ist, der dann erst entstehen wird, wenn es ein total neuer Altar ist, der dann erst entstehen wird, dann würde das ja gar keinen Sinn ergeben. Nein, er muss entsündigt werden, weil er verschmutzt worden ist. Weil der Gräuel der Verwüstung und all diese Gräuel, die wir gerade gesehen haben, die haben diesen Tempel, den Altar, verschmutzt. Und dann muss er natürlich dann, wenn Christus zurückkommt, entsündigt werden. Schauen wir uns auch Ezechiel 44 an, die Verse 6 bis 8. Und sage dem Haus des Widerspruchs, dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr: Lasst genug sein, ihr vom Hause Israel, mit allen euren Gräueltaten. Denn ihr habt fremde Leute mit unbeschnittenem Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum hineingelassen. Natürlich der falsche Prophet, aber scheinbar auch noch andere. Und so mein Haus entheiligt, als ihr mir Brot, Fest und Blut opfertet. Und so habt ihr meinen Bund gebrochen und mit allen euren Gräueltaten. Schauen Sie, der Antiochus, der hat zum Beispiel auf dem Altar Schweineblut geopfert, Schweinefleisch geopfert und damit natürlich den Altar beschmutzt. Und so sehen wir auch hier, etwas Ähnliches wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder geschehen. Und so muss der Altar entsündigt werden. Eine weitere Parallelstelle finden wir in Jeremia Kapitel 50 und Vers 28. Jeremia 50 und Vers 28. Heilige die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien. Samt ihren Statthaltern und allen Vorstehern und das ganze Land ihrer Herrschaft. Das war jetzt Jeremia 51 und Vers 28. Dann lesen wir auch gleich Jeremia 50 und Vers 28, wo etwas Ähnliches gesagt wird. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer, die entronnen sind aus dem Lande Babel, dass sie verkünden zu Zion die Vergeltung des Herrn, unseres Gottes, die Vergeltung für seinen Tempel. Der wurde verwüstet, der wurde eingenommen von den Babylonien, der wurde verschmutzt. Und so muss dann Babylon letztendlich seine Zeche zahlen. Und dann auch noch in Kapitel 51, Jeremia 51 und Vers 11, wo wir lesen, ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt, denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Nun, wir sind die modernen Meder heute, denn das ist ja alles eine Prophezeiung für uns heute. Nun, in früheren Zeiten lebten die Meder im heutigen Iran. Ursprünglich unter assyrischer Herrschaft rebellierten sie gegen die Assyrer, vertrieben sie und zwangen ihre Herrschaft den Persern auf. Sie griffen daraufhin Nineveh an und brachten das assyrische Reich zu Fall. Unter Kyros dem Großen wurden die Meder und die Perser als ein Volk angesehen. Die Encyclopædia Britannica aus dem Jahre 59 weist darauf hin, dass einige Meder keine Perser oder Indo-Europäer waren, sondern vielleicht mit den zahlreichen Stämmen aus dem Kaukasus verwandt sind. Und so sind die heutigen Meder deshalb im heutigen Russland und den umgrenzenden Gebieten wie der Ukraine zu finden. Und deswegen haben wir eben auch schon gesagt, alles das, was zurzeit geschieht, alle diese Friedensbemühungen, Friedensverhandlungen, die Kriege zwischen der Ukraine und Russland, letztendlich werden sich die Ukraine und Russland vereinigen. Und zwar gegen Europa. Nun, wie kann das sein? Wenn man sich die gegenwärtige Situation ansieht, das sieht ja gar nicht danach aus. Nun, man vergisst dabei, dass im Zweiten Weltkrieg die Ukraine ursprünglich auch auf der Seite von Europa standen und stand gegen Russland, gegen Stalin. Aber dann wurden sie sehr durch Hitler enttäuscht und haben sich dann der Sowjetunion damals angeschlossen und gegen Europa gekämpft. Etwas Ähnliches wird auch wiederum geschehen. Und so werden die Babylonier zerstört werden, die modernen Babylonier, die Assyrer. Sowohl Kirche als auch Staat. Nun, die Kirche selbst wird auch durch die 10 Nationen oder Nationengruppen des Europäischen Reiches zahlen müssen. Sie lesen dies in Offenbarung 17 und Vers 16, dass diese 10 Könige, die dann ihre Macht und ihre Herrschaft dem Tier geben werden, die werden die Hure hassen und werden aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Besitz konfiszieren. Kehren wir jetzt zu 2. Thessaloniker Kapitel 2 zurück, die Verse 5 bis 8. Da lesen wir nämlich Folgendes, wie es weitergeht mit diesem falschen Propheten. Erinnert ihr euch nicht, wie ich euch das gesagt habe, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was ihn noch auffällt, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis des Frevels oder der Gesetzlosigkeit ist bereits wirksam. Nur muss der, der es jetzt auffällt, erst, jetzt heißt es hier, hinweggetan werden, eine schrecklich falsche Übersetzung. Es sollte heißen, muss er in Erscheinung treten, und zwar aus der Mitte, und man kann ergänzen, der Apostasie, der Gesetzlosigkeit. Es geht hier um diesen falschen Propheten, der sich dann manifestieren muss. Solange wie das nicht geschehen ist, wird Christus nicht zurückkommen. Es geht zunächst einmal um den Abfall von der Wahrheit, der größer und größer und größer werden wird, auch die wahren Heiligen beeinträchtigen wird. Die müssen sich nämlich ganz deutlich gegen diesen Abfall stellen. Und es geht aber auch um diesen falschen Propheten, der sich dann manifestieren wird. Er kommt heraus aus der Mitte der Gesetzlosigkeit, wird sich zeigen als solcher. Und so lesen wir, und ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes, und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Ja, er wird in den feurigen Pfuhl geworfen werden, zusammen mit dem Tier. Der Frevler. Und hier Vers 9. Der Frevler, dieser Gesetzlose, der wird kommen durch das Wirken des Satans. Mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Schauen Sie, deswegen habe ich eben einige Stellen aus dem Buch der Offenbarung vorgelesen. Es ist der falsche Prophet, der diese lügenhaften Zeichen und Wunder tun wird. Nicht das Tier. Der falsche Prophet, und der wird hier eben klar und deutlich als der falsche Prophet bezeichnet, der im Tempel Gottes sein wird und von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und durch diese falschen, lügenhaften Zeichen, satanischen, dämonischen Zeichen, da wird er mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen wirken, die verloren werden. Das ist das Problem mit diesem falschen Propheten. Nun, lügenhafte Zeichen werden zum Beispiel auch in Matthäus Kapitel 24 und die Verse 24 bis 28 beschrieben. Nicht nur der falsche Prophet wird lügenhafte Zeichen bewirken, auch andere falsche Propheten werden es tun. Es geht hier nicht um das Tier oder seine Armeen, es geht hier um eine religiöse Komponente. Matthäus 24 und Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, oder wie andere Besetzungen es haben, wo immer es möglich ist, auch die Auserwählten verführten. Sehen wir zu, dass es bei uns nicht möglich ist, dass das geschieht. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Denn wenn sie euch zu euch sagen werden, sie ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Nein, mit anderen Worten, Christus ist nicht in der Wüste bei seinen Heiligen, vielleicht am Platz der Sicherheit. Nein, nein, keineswegs. Und wenn sie sagen werden, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Drinnen im Haus, wörtlich in den geheimen inneren Räumen. Das waren Gemächer im Tempel. Wenn sie zu euch sagen werden, Christus ist im Tempel, glaubt es nicht, ja, es wird jemand im Tempel sein, der falsche Prophet, der von sich vorgeben wird, Gott zu sein, der von sich vielleicht vorgeben wird, er sei der wiedergekommene Jesus Christus. Glaubt es nicht, sagt Christus. Denn, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Nicht zuvor wird er zurückkommen, sondern wenn das geschieht, er wird sichtbar kommen, die Menschen werden ihn sehen können. Und er sagt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier, oder besser übersetzt, wo der Leib ist, da sammeln sich die Adler. Adler kann eine Bezeichnung sein für Engelwesen. Der Leib, die wahre Kirche Jesu Christi. Es ist wichtig, dass wir dies alles auf richtige Weise begreifen. Denn dieser Mann der Gesetzlosigkeit, der wird auch im Buch Hesekiel beschrieben. Und zwar in Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Und ich möchte hier einmal aus der neuen Lutherbibel 2009 diese Stelle vorlesen. Hesekiel 28, angefangen in Vers 1. Das Wort des Herrn kam zu mir. Du Menschenkind, sage dem Fürsten zu Tyros. Es geht hier um einen Fürsten, um einen Menschen. Sage diesem Fürsten zu Tyros. Nachher wird von einem König von Tyros gesprochen. Das ist Satan, der Teufel. Aber zunächst einmal geht es hier um den Fürsten. Man könnte sagen, durch den Satan wirkt. So spricht der Herr, Herr, weil sich dein Herz erhebt und sagt, ich bin Gott. Und wer hat gesagt, ich bin Gott? Derjenige, der im 2. Thessalonikerbrief beschrieben wird. Hier geht es um die gleiche Persönlichkeit, den falschen Propheten. Weil du sagst, ich bin Gott und sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer oder besser mitten in den Meeren, Plural, obwohl du doch ein Mensch und nicht Gott bist, und doch erhebt sich dein Herz, als wäre es das Herz, das heißt hier eines Gottes, besser, als wäre es das Herz Gottes. Siehe, du hältst dich für klüger als Daniel. Die Schlachterbibel schreibt hier richtiger. Siehe, du bist weiser als Daniel, weil dir nichts verborgen ist. Durch deine Klugheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum geschaffen. Hier geht es wieder um den Reichtum, von dem wir mehrfach gesprochen haben. Und Schätze von Gold und Silber in deine Schatzkammern gebracht. Durch deine große Weisheit und deinen Handel hast du deinen Reichtum vergrößert. Und dein Herz ist stolz geworden, weil du so reich bist. Welche religiöse Organisation ist vielleicht die reichste der Welt? Überlegen Sie sich das mal. Darum sagt der Herr, Herr, weil sich dein Herz erhebt, als wäre es das Herz Gottes. Darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, nämlich die Tyrannen der Nationen, die sollen ihr Schwert zücken über deine schöne Weisheit und deine Pracht zu Schanden machen. Sie sollen dich in die Grube hinunterstoßen, sodass du im Herzen des Meeres oder der Meere wie die Erschlagenen stirbst. Was gilt's, wenn du dann vor deinem Totschläger oder deinem Henker, wie andere Übersetzungen es haben, sagen wirst, ich bin Gott, obwohl du doch nicht Gott, sondern ein Mensch bist in der Hand deiner Totschläger oder deines Totschlägers. Du sollst durch die Hand der Fremden sterben wie die Unbeschnittenen, denn ich habe es gesagt, spricht der Herr. Ich möchte hier etwas aus unserer Broschüre über die 10 Erneuerungen des Römischen Reiches vorlesen. Da sagen wir, der religiöse Führer, der künftige Fürst von Tyros, wird ursprünglich seinen Sitz mitten im Meer haben oder mitten in den Meeren. Beachten Sie, dass Italien mit seiner Hauptstadt Rom von verschiedenen Meeren oder Ozeanen umgeben ist. dem Ligurischen Meer, dem Tyrrhenischen Meer, dem Mittelmeer, dem Ionischen Meer und der Adria. Es geht also hier um eine Persönlichkeit in Italien. Passt auf das Tier in keinster Weise, denn das Tier wird ja nicht in Italien leben und wohnen. Aber wir wissen, wer in Italien lebt und leben wird. Auch emigrierten einige Einwohner des ehemaligen Tyros nach Italien, wo sie sich in Rom niederließen. Der Name Tyrrhenisches Meer, eines der Meere oder Ozeane, die Italien umgeben, stammt von den Einwohnern von Tyros, die sich in Italien ansiedelten. Andere Schriftstellen offenbaren, dass dieser religiöse Führer zusammen mit dem Tier seinen Wohnsitz in die Stadt Jerusalem verlegen wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die Juden einen dritten Tempel erbaut haben, wo sie Opfer darbringen werden. Aber das europäische System wird diese täglichen Opfer abschaffen. Gott prophezeite Folgendes über den endzeitlichen religiösen Führer. Dann zitieren wir noch einmal Ezekiel 28 in Vers 8, jetzt aus der zunächst einmal Lutherbibel 84 zitiert. Sie sollen dich hinunterstoßen in die Grube, dass du den Tod eines Erschlagenen starbst mitten auf dem Meer. Vers 8 erklärt, dass der Fürst von Tyros oder der falsche Prophet in die Grube geworfen wird. Das heißt, sein Einfluss auf die Nationen wird aufhören. Er wird den Tod wie diejenigen erleiden, die inmitten der Meere erschlagen wurden. Mit anderen Worten, so wie sie gestorben sind, wird auch er sterben. Aus der Lutherbibel 2009 nochmal Vers 8 zitiert, da heißt es hier, sie soll dich in die Grube hinunterstoßen, sodass du im Herzen des Meeres wie die Erschlagenen stirbst. Also er wird sterben, wie die Erschlagenen im Herzen des Meeres sterben, wenn sie dort umkommen. Dann zitieren wir Vers 10 aus der Lutherbibel 84. Du sollst den Tod von Unbeschnittenen sterben durch die Hand von Fremden, was bedeutet, dass dieser religiöse Führer in Schande sterben wird. Auch hier wiederum noch einmal die Lutherbibel 2009, Vers 10 zitiert. Du sollst durch die Hand der Fremden sterben wie die Unbeschnittenen, denn ich habe es gesagt, spricht der Herr. Oder du sollst wie die Unbeschnittenen durch die Hand der Fremden sterben. Mit Antworten, die Idee ist, so wie die Unbeschnittenen sterben, so wirst auch du sterben. Wir sagen dann hier, Christus wird ihn in den feurigen Pfuhl werfen. Mit anderen Worten, der Fürst von Tyros wird einen schmachvollen Tod erleiden, wie es die Unbeschnittenen tun, wenn sie durch die Hände Fremder den Tod erleiden. Und es gibt verschiedene Kommentare, die das eben auch so sehen. Wir zitieren zum Beispiel Gill's Exposition of the Higher Bible. Er schreibt Folgendes, du sollst die Tode der Unbeschnittenen sterben durch die Hand Fremder. Dieses mag die verschiedenen Arten andeuten, wie man sterben könnte, die die Einwohner Roms bei ihrem Tode erleiden werden. Einige durch Hunger, andere durch Seuchen und wieder andere durchs Feuer, wenn ihre Plagen sie an einem Tage ereilen werden. Wir lesen im Buch der Offenbarung, dass Babylon an einem Tage zerstört werden wird. Und Matthew's Henry Commentary stimmt damit überein und sagt, es wird kein ehrenhafter Tod sein, sondern ein schändlicher Tod. Er wird den Tod wie diejenigen erleiden, die inmitten der Meere umgebracht wurden, denen bei ihrem Tode keine Ehrerbietung gezeigt, sondern deren tote Körper unverzüglich über Bord geworfen werden, ohne Zeremonie oder Ehrenbezeugung, als ein Fest für die Fische. Also ein schmachvoller Tod. Natürlich wird es ein schmachvoller Tod sein, sowohl für das Tier als auch für den falschen Propheten. Sie werden beide in den feurigen Pfuhl geworfen werden, um dort verbrannt zu werden, ohne Ehren. Erbietung, Bezeugung, die Idee, dass dies großartige Menschen gewesen sein sollten, naja, das hat man zunächst vielleicht geglaubt, aber nicht mehr zum Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Es gibt Vorläufer für den falschen Propheten. Ich möchte kurz auf diese Vorläufer einmal eingehen, weil sie uns deutlich machen, wie dieser falsche Prophet aller Wahrscheinlichkeit nach agieren wird. Deswegen haben wir diese Vorläufer. Und zwar in Apostelgeschichte 8 lesen wir über einen solchen Vorläufer. Auch einer Persönlichkeit, die einen großen Einfluss hat auf dieses religiöse System, von dem wir bereits schon mehrfach gesprochen haben. Apostelgeschichte 8, angefangen in Vers 9. Apostelgeschichte 8 und Vers 9. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Ja, das ist in der Tat Gott. Und sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinem Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippos von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig. Er glaubte auch daran. Er glaubte auch an Jesus, möglicherweise auch an das Evangelium vom Reich Gottes zu einem gewissen Grade. Er wurde auch gläubig und er ließ sich auch taufen. Und er hielt sich zu Philippos. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, die durch ihn geschahen, und zwar durch Philippos, da geriet er außer sich vor Staunen. Ach, da sagte er, das ist ja noch mehr, als was ich gemacht habe. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, da sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Und die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alleine getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier sehr wichtig zu begreifen, die wahre Taufe, die durch Prediger der Kirche Gottes erfolgen muss, die muss begleitet werden von der Handauflegung, wenn die Prediger ihre Hände auf den Täufling auflegen, nachdem er unter Wasser gesteckt worden ist, wieder rauskommt aus dem Wasser, um dann zu Gott, dem Vater, zu beten, mit Handauflegung dem Täufling den Heiligen Geist zu geben, und zwar im Namen Jesu Christi. So heißt es hier, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, Vers 16, sie waren allein getauft auf den Namen Jesus, da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, Vers 18, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, also nicht zuvor, da bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Er wollte diese Macht haben, dieses Prestige, von den anderen etwas dastehen, wiederum die große Kraft Gottes sein. Möglicherweise auch die Idee haben, das geschieht so automatisch, so magisch. Ich lege denen die Hände auf, die kriegen automatisch durch mich den Heiligen Geist. So geht es natürlich nicht, so läuft es nicht. Gott tut dies, er tut dies durch seine Prediger. Aber er wollte das irgendwie mit Geld bezahlen, dass er diese Macht erhielt. Und Petrus aber sprach zu ihm, Vers 20, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Oder wie die Lutherbibel 84 sagt, dass du verdammt werdest mit deinem Geld. Weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache. Auch nicht an der Predigerschaft. Denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße, darum bereue für diese deine Bosheit. Und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möge das Trachten deines Herzens. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickst in Ungerechtigkeit. Hat Simon bereut? Keineswegs. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Er hat in keinster Weise bereut. Ist so ähnlich wie König Saul damals den Samuel gesagt hat, nachdem Samuel ihm verkündigt hatte, was geschehen würde. Oh, bitte du für mich, für dem Volk, dass ich auf diese Weise geehrt werde. Ich habe hier ein Buch, Millennium Prophecies. Und dieses Buch schreibt so einiges über diesen Simon. Ich möchte dies hier kurz einmal Ihnen zu Gehör bringen. Es ist in Englisch, aber wir haben es ins Deutsche übersetzt und da wird Folgendes gesagt. Simon Magos verführte viele Wunder, einschließlich der Heiligung oder der Heilung der Kranken, Erweckung der Toten, Laufen durchs Feuer, Fliegen durch die Luft, Verwandeln von Steinen in Brote, Schaffung von gespenstigen Banketts, sich selbst unsichtbar machen, Steinbildnisse zum Sprechen bringen, sein eigenes Aussehen verändern und natürlich angebliche Befehle an elementare Geister oder Dämonen ausrichten, seine Wünsche auszuführen. Nun, das ist die Legende, das ist das, was über ihn berichtet wird. Wir sagen dann hier, wir behaupten natürlich nicht, dass Simon Magos alle diese Dinge tatsächlich vollbrachte. Ich zitiere jetzt wiederum aus unserer Broschüre über die Auferweckungen des ehemaligen Römischen Reiches. Die vorgenannte Beschreibung ist eine Anspielung auf Tradition und Legende, welche sagt, dass Simon Magos diese Dinge ausführte. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Simon Magos diese Dinge aufgrund seiner magischen Kräfte den Menschen als solcher sich repräsentierte, dass es er so erschien, als würde er diese Wunder vollbringen, einschließlich das Gehen durch Wände und sich unsichtbar machen. Auf ähnliche Weise können heutige Zauberer oder Illusionisten, Magier, es so darstellen, als ob diese Dinge wirklich existieren würden, obwohl in meisten Fällen sind es Tricks und natürlich Illusionen. Und wie viel mehr kann also eine Person bewerkstelligen, wenn sie von Satan oder seinen Dämonen gebraucht wird? Wir wissen von Fällen, wo indische Gurus frei schweben oder auf brennenden Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen. Offensichtlich steht Satan auch hinter solchen Aktivitäten. Bezüglich Simons Fähigkeit, in Anführungszeichen, Tote zum Leben zu erwecken, waren die Menschen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wirklich gestorben, sondern vielleicht in einem Koma. Und Simon erweckte sie mit Satans Hilfe aus diesem Koma. Soweit unser Zitat aus unserer Broschüre. Aber es geht mir darum zu zeigen, dass dieser Simon Magos scheinbar dämonische Kräfte hatte, die ihn dazu bewegten und befürworteten oder bewerkstelligten, befähigten, diese Dinge zu tun. Wie viel mehr wird der falsche Prophet diese Dinge tun, wenn er nun wirklich ganz klar und deutlich von Dämonen besessen sein wird? Nun, weiteres Interessantes finden wir in der Geschichte. Wir finden, und ich nebenbei gesagt, lese sehr viele Geschichtsbücher, auch wenn einige meinen, ich täte das nicht. Simon ging nach Rom, wo er Nero und andere mit seinen magischen Kräften beeindruckte. In einem Werk, The Dictionary of Christian Biography, in Band 4, Seite 682, wird Folgendes gesagt. Ich habe das Buch nicht vor mir liegen, das habe ich aus dem Internet. Als Justin der Märtyrer, der im Jahr 152 nach Christus tätig war, seine Entschuldigung verfasste, seine Apology, da schien er von der gnostischen Sekte der Simonier sehr beeindruckt gewesen zu sein, da er viermal von deren Gründer Simon sprach. Simon, der Gründer der gnostischen Sekte. Und wir brauchen nicht daran zu zweifeln, dass er ihn mit dem Simon aus der Apostelgeschichte identifizierte. Er sagte, dass er ein Samariter war und fügte hinzu, dass sein Geburtsort ein Dorf namens Gitta war. Er beschreibt ihn als einen vorzüglichen Magier und sagt, dass er in den Tagen des Claudius Caesar, 45 nach Christus, nach Rom kam und dass er solch einen Eindruck durch seine magischen Kräfte hinterließ, dass er als ein Gott verehrt und ein Standbild von ihm am Tiber errichtet wurde, zwischen den zwei Brücken, mit der Aufschrift Simoni Deo Sancto oder der heilige Gott Simon. Schauen Sie, die meisten meinen heute, dass Petrus, der Apostel Petrus, in Rom war, viele Jahre lang in Rom gewirkt hat, in Rom gekreuzigt wurde, in Rom begraben wurde. Aber in Wirklichkeit war der Simon Petrus, der wahre Apostel Petrus, keineswegs in Rom, der lebte in Babylon, und zwar in der buchstäblichen Stadt Babylon. Und dort hat er gewirkt, unter den Juden hauptsächlich. Da, weil nämlich Babylon damals ein sehr interessantes kulturelles Zentrum war, wo viele Juden lebten. Nein, derjenige, der in Rom war und in Rom als Simon auftrat, war kein anderer als Simon Magus. Und er war der Begründer dieser babylonischen Mysterienreligion, von der wir in Apostelgeschichte oder vielmehr in Offenbarung Kapitel 17 gelesen haben. Man könnte sagen, er war der erste Papst. Nicht Petrus, keineswegs Petrus, aber dieser Simon Magus. Aber dieser Simon Magus war nicht der einzige Führer innerhalb des babylonischen Systems, der die Zauberei praktizierte. In dem Buch Millennium Prophecies wiederum wird Folgendes gesagt, auf den Seiten 68 und 69, über einen weiteren berühmten Zauberer, einen Papst mit dem Namen Silvester II., der lebte zum Ende des ersten Jahrhunderts, und ich zitiere. Der Tradition zufolge war er ein fortgeschrittener Schüler der schwarzen Kunst. Man munkelte, dass er sich regelmäßig mit dem Teufel unterhielt. Es wurde ihm zugeschrieben, einen Kopf aus Messing zu besitzen, der zu ihm sprach und zukünftige Ereignisse prophezeite. Er lernte es, Geistwesen aus der Unterwelt herbeizurufen. Die Teufel gehorchten ihm in allem, was er Tag und Nacht von ihnen forderte, aufgrund großer Opfer, die er darbrachte, und aufgrund seiner Gebete und seines Fastens, seiner magischen Bücher und einer diversen großen Anzahl von Ringen und Kerzen. Ich habe ein weiteres Buch, A Dark History of the Popes. Dieses Buch wurde von Brenda Ralph Lewis geschrieben und da ist Folgendes dran zu lesen. Wir lesen zum Beispiel über Papst Johannes dem 12., der 955 nach Christus zum Papst gewählt wurde, und der Otto den I. im Jahre 962 nach Christus als den heiligen römischen Kaiser deutscher Nation krönte. Und hier wird Folgendes gesagt. Es gab keine Sünde, die Johannes der Zwölfte nicht begangen hat oder nicht begehen würde. Er betrieb an der heiligen Laterankirche des Johannes ein Bordell, das er von einer seiner Geliebten, Marcia, führen ließ. Er schlief mit der Geliebten seines Vaters und seiner eigenen Mutter. Er entwendete goldene Kelche aus der Kathedrale des Petersdoms, womit er nach ausgiebigen Nächten seine Geliebte und seine Geliebten belohnte. Er blendete einen seiner Kardinäle, kastrierte einen anderen, was seinen Tod zur Folge hatte. Pilger, die nach Rom kamen, riskierten, dass ihre Opfergaben für die Kirche verloren gingen, denn der Papst entwendete sie, um sie für seine Glücksspiele zu gebrauchen. Bei solchen Veranstaltungen appellierte Johannes der Zwölfte gewöhnlich an seine heidnischen Götter oder Göttinnen, ihm Glück zu bringen. In anderen Worten, er nahm Kontakt mit Dämonen auf, während er würfelte. Die Krönung von Papst Alexander, welche am 26. August 1492 stattfand, wird folgendermaßen zusammengefasst. Also hier wiederum ein weiterer Papst. Die Prozession verlief unter speziell aufgestellten Wahlsprüchen, von denen offen gesagt einige blasphemisch waren. Alexander der Unbesiegbare, Alexander der Größte und die Krönung des großen Gottes Alexander waren nur einige davon. Des Gottes Alexander, auch damals schon, gaben sich Päpste für Gott aus. Wie viel mehr wird es der falsche Prophet in der Endzeit tun? Aber sie alle wurden von der Inschrift überboten, die in Gold an einem der Gewölbe eingraviert war. Rom war großartig unter Cäsar, aber von viel größerer Bedeutung unter Alexander. Der Erste war sterblich, der Letztere ist ein Gott. Erinnert uns an das, was wir gelesen haben im 2. Thessalonikerbrief, im Buch Hesekiel. Einer von Alexanders Nachfolgern, in Anführungszeichen, Papst Pius IX., erklärte während des Ersten Vatikanischen Konzils 1869 bis 1870, dass die Aussagen eines Papstes unfehlbar sind, wenn sie ex cathedra verkündet werden. Eine Doktrin, die heute nach wie vor in der katholischen Kirche gelehrt wird, akzeptiert wird, gar nicht hinterfragt wird. Der Papst spricht, wenn er ex cathedra spricht, anstelle Gottes. Unfehlbar. Wie Brenda Rolf Lewis in diesem Buch über The Dark History, The Popes, erklärt, war die Reaktion eine allgemeine Empörung damals. Sie schreibt, Ferdinand Gregorius, der deutsche Geschichtsschreiber und Theologe, schrieb Folgendes. Viele glauben ernsthaft, dass der Papst verrückt ist. Ja, wer glaubt das heute? Mit Fanatismus ist er in diese Dinge eingetreten und hat Stimmen für seine Vergötterung erworben. Autoritäre katholische Führer in Europa waren entsetzt über das Konzept einer päpstlichen Unfehlbarkeit. Hier war ein Papst, der sie einfach überstimmen konnte, indem er einen Schritt weiter ging und behauptete, die Stimme Gottes zu sein. Der Stellvertreter Gottes, aber nicht nur der Stellvertreter Gottes, die Stimme Gottes, Gott selbst. Der falsche Prophet wird das Gleiche sagen und viel mehr noch. Er wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach Christus zu sein, der wiedergekommen ist, der jetzt in der Person des falschen Propheten im Tempel Gottes ist, von sich vorgibt, Gott zu sein und diese schrecklichen Gräuel durchführen wird und auch durchführen lässt. Und das ist jetzt eine Vorwarnung auf das, was kommen wird. Wir gehen davon aus, dass das kommende Oberhaupt der Kirche, der katholischen Kirche, eine solche Manifestation darstellen wird. Und er wird von allen verehrt werden. Noch weitaus mehr, als das heute schon im Großen und Ganzen der Fall ist. Und ich spreche nicht nur von christlichen Glaubensorganisationen. Und er wird zusammen mit dem Tier Schreckliches auf dieser Welt erzeugen. Das Tier zusammengefasst wird in der Bibel auch beschrieben als der König des Nordens, der König von Assyrien, also der König Jareb. Der falsche Prophet wird in der Bibel auch beschrieben als der Mann der Gesetzlosigkeit oder der Sünde oder des Frevels und der Prinz von Tyros. Und die Organisation der falsche Prophet vorsteht, dieses zweite Tier in Offenbarung 13, die wird auch als eine Hure beschrieben, in Offenbarung 17, eine gefallene Frau, die abgefallen ist von der Wahrheit und letztlich auch als das kleine Horn in Daniel 7, das kleine Horn, das die Gesetze Gottes abschafft, das die Gesetze über die Festzeiten abschafft, aber auch viele andere Dinge mehr. Dass zum Beispiel gewisse Dinge erlaubt, die Gott verbietet, gewisse Dinge verbietet, die Gott erlaubt. Gesetzlosigkeit ist der Schlüssel zu allem. Und wir sind darauf vorbereitet, wir sollten es sein, dass wir uns nicht von dieser Idee der Gesetzlosigkeit, dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit verführen lassen. Dass wir wissen, was Gottes Gesetz ist. Und dass wir bereit sind, Gottes Gesetz zu befolgen, egal, unter welchen Voraussetzungen auch immer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe in Abad Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.